Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 70. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder zusammengekommen sind nach so langer Zeit.
Juhu!
Zu einer netten Weihnachtsfolge vom Heldenfunk. Und dazu haben wir heute eine ganz besondere Verköstigung. Prost!
Cheerio!
Ach, da ist wieder ein Late-Schütter. Prost!
Prost!
Prost! Prost!
Oh, das schmeckt weihnachtlich. Was hast du uns denn da mitgebracht, Jana? Also heute haben wir übrigens Stargast Jana Kupfer da. Hallo Jana.
Hallo.
Dann haben wir noch den Martin Uhl da.
Juhu.
Den Johannes Schlüter.
Hey.
Den Andreas Huber.
Hallo.
Den Rolf Kersten.
Servus.
Und ich bin der Moderator Konstantin Gonzalez. Ja, Jana, was hast du uns denn da mitgebracht?
Eine Clubmate in der speziellen Winter Edition. Ich dachte mir, passend zur Jahreszeit und alle Jahre wieder. Mit einer weihnachtlichen Mischung mit Zimt, Sternanis, Zitrusextrakten und Kardamom.
Sozusagen flüssig gewordener Lebkuchen.
Genau, mit extra Koffeinshot.
Und extra Koffein.
Ich glaube, die sollten wir warm genießen, oder?
Mal so
ein bisschen mal auf die Herzplatte tun.
Glühmate, genau.
Glühmate.
Das ist doch eigentlich der neue Trend, Glühmate.
Also macht wach, wacher als Kaffee, glaube ich. Und ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte, so eine Blubberbrause wäre. Mhm. Geschmacklich, sage ich mal, ist es speziell.
Ja.
Also man, nur für kurze Zeit ist auch nicht schlimm.
Es, also so wie Red Bull nach flüssigen Gummibärchen schmeckt, so schmeckt diese Clubmate nach flüssigen Lebkuchen, muss ich sagen. Oder Spekulatius oder so. Ne?
Der Clubmate sagt ja, man gewöhnt sich dran.
Genau. Gut. Ich werde hier nochmal kurz die Akustik etwas optimieren. Wir haben nämlich heute nur halbe Mikrofonbesetzung, weil nämlich unser geschätzter Produzent leider nicht anwesend sein kann. Wir behelfen uns hier mit einem Mikrofon für alle. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, diese Folge haben wir unserem Mitglied Johannes zu verdanken, der nämlich angesprochen wurde. Erzähl doch mal, wann wurdest du denn wie angesprochen?
Ja, ich war jetzt vor kurzem auf der Developer-Konferenz in Hamburg. Die war im November, Anfang November. Da hat der Veranstalter einmal das Kino gemietet und hat dann in den Kinosälen tagsüber Vorträge abhalten lassen, wo dann nachmittags dann oder frühen Abend die Konferenz zu Ende war, um dann Kinovorstellungen wieder laufen zu lassen. Und so lief das dann. Und nach meinem Vortrag, den ich dort halten durfte, kam dann eine auf mich zu und hat gefragt, wann gibt es denn endlich mal wieder einen Heldenfunk? Habe ich auf die Seite geschaut, ja, her. Ist doch mal wieder eine schöne Zeit dafür, oder?
Genau, es ist mal wieder Zeit. Fein. Genau, wir haben für euch heute wieder ein paar nette Weihnachtsthemen zusammengesucht, so wie in der letzten Folge. Und ein paar Inspirationen für Weihnachtsgeschenke. Und den Anfang macht wieder die Jana. Die Jana ist übrigens die Einzige, die ihre Hausaufgaben richtig gemacht hat. Die hat nämlich so viele Themen mitgebracht, dass wir jetzt hier
drei Doppelfolgen
richtig aussortieren mussten.
Und Ideen für drei Weihnachten haben.
Genau, wir haben für die nächsten drei Folgen schon genug Ideen zusammen. Danke, Janis. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
Also zum Ersten das Thema an sich. Also ich hatte zufällig über Facebook, bin ich auf das Thema Dashcams rechtlich grundsätzlich zulässig. Ich so, okay, was zur Hölle sind denn Dashcams? Und das war von so einem IT-Anwalt, von dem war ich dann irgendwann mal vor einigen Jahren auf Facebook Fan geworden und der ist bei mir in der Timeline wieder aufgetaucht. Und da habe ich dann mal hingeklickt und habe mir das durchgelesen. Das war ganz interessant, weil ich bin ja so ein bisschen ambitionierter Radfahrer, auch in der Stadt. Und was ja da so tagtäglich geboten wird, ist schon sehr interessant. Also von zugeparkten Radwegen. Ich würde sagen, ich würde jede Wette gewinnen, wenn ich dir sage, einmal die Nymphenburger rauf und runter, findest du 10 Leute, die den Parkweg zuparken, den Radweg zuparken. Wo man sagen muss, es ist verkehrsrechtlich 5 Euro Strafe. Ja?
Oh.
Ja, das ist nicht irgendwie straffreier Raum, das ist ein Radweg. Das ist gefährlich, wenn du versuchst, auf dem Radweg, auf dem Fußweg...
Kann man damit Geld verdienen? So?
Nee, irgendwie nicht, weil interessiert keinen.
Okay.
Auf jeden Fall zeichnen sich Szenarien ab und dann denkst du ja, Mensch, so eine Kamera. Und weil wirklich auch manchmal wilde Geschichten passieren, wo plötzlich Leute merken, hey, Ampel ist grün und gasen dann rüber und denken, hallo, da ist ein Radweg. Deswegen, also alles, was blinkt und leuchtet, ist gut genug für mich, wenn ich dann auf dem Rad sitze. Und hat dann so gedacht, ja, so manchmal wäre es doch, weil man sich dann doch... So der Puls spielt an, so eine Kamera auf dem Helm, weil ich finde es wirklich manchmal echt erstaunlich, was so passiert.
Das ist also wie die GoPro zum Beispiel für die Sportler, ist das so die Kamera für den militanten Fahrradfahrer, der wissen will, wo er hingefahren ist?
Nee, also es ist bisher nur in meinem Kopf und wird vermutlich da auch bleiben. Also ich fand das nur so Dashcams. Vielleicht können wir so noch uns erinnern, wo wir alle so gesagt haben. In Russland kommt irgend so ein Meteorit runter und es gibt 50 Milliarden Videoaufnahmen davon. Ja,
so. In Russland ist es ein wirklich großer Trend. Da hat eigentlich jeder, der im Autoverkehr unterwegs ist, eine Kamera auf seinem Bett, weil sonst passiert da so viel, dass du nicht beweisen kannst, wer eigentlich schuld war.
Da sind wir wieder beim Rechtlichen. Also du hast, glaube ich, vorhin im Vorgespräch gesagt, dass die Dinger leider keinen Beweiswert haben.
Nee, das hat der Johannes gesagt.
Genau.
Der Johannes hat das gesagt. Entschuldigung. Du hast halt den Anwalt ausgegraben.
Genau, ich habe den Anwalt gesagt? Ausgegraben und der hat das mal schön durchexerziert, welche Aspekte dann da so rein spielen. Also ich fand es ganz interessant. Und zwar ist das vom Rechtsanwalt Ferner. Der kommt so aus der Region Aachen und ist so ein richtiger IT-Anwalt. Beschäftigt sich mit Internet und Urheberrecht und so weiter. Mhm. Also der hat da... ich verfolge das immer mal, postet immer mal was und ab und zu lese ich mal rein. Also was er halt nicht so mag, ist halt so dieses Hilfs-Sheriff-Tum. Gut, aber er hat es halt mal so seziert sozusagen, welche rechtlichen Aspekte gibt es. Und ich fand diesen Artikel ganz interessant. Also so hat er gesagt, datenschutzrechtlich gibt es eine Sache, strafrechtlich gibt es eine Sache und halt das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was dann zu beobachten wäre. Mhm. Ich sag mal so, das Fazit ist, wenn man das jetzt, sagen wir mal so, für seinen privaten und persönlichen Bereich macht, gerade in der... Also er ist vom Auto ausgegangen, nicht vom Fahrrad, in der Öffentlichkeit, weil du begibst dich auf die Straße und gibst dich da in der Öffentlichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass Leute im Stau stehen, beim Nasepopeln gefilmt werden, sondern halt, was halt so im Straßenverkehr passiert. Also wie gesagt, auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist halt so, du bist im Straßenverkehr, da gibt es jetzt diese schutzwürdigen Momente, okay, wenn ein Unfall passiert oder sowas, aber im Prinzip ist es ein dünnes Eis. Wo es dann kompliziert wird, ist... hat gesagt am Anfang, das Aufnehmen ist das eine und damit machen ist das andere. Und wenn du es quasi ins Internet stellst, also an diesen virtuellen Pranger, ist es in dem Moment ist es vorbei. Ja, also,
vorbei mit der Privacy.
Vorbei sowieso, mit, dass das rechtlich irgendwie noch koscher wäre.
Okay.
Also weil dann ist es halt der virtuelle Pranger und dann ist es in dem Falle, schwärzt du jemanden an, wenn das Nummernschild kenntlich ist oder irgendwie eine Frau oder ein Mann irgendwie sagt, das ist doch die Susi oder sieht doch aus wie die Frau Merkel oder irgendwie so. Also dann in dem Moment, wo es irgendwie in die Öffentlichkeit reinkommt, ist es nicht mehr rechtlich sicher. Und das war gut, soweit dazu, weil wie gesagt, so die Highlights der Woche, Viertelstunde Arbeitsweg. Also ich hätte so 2,5 Stunden Rohmaterial pro Woche. Nur Arbeitsweg.
Und also musst du dann zusammenschneiden.
Wem nachts im Bayerischen Rundfunk diese Eisenbahnromantik so langweilig ist, der könnte dann so Jana quer durch die Stadt. Man müsste dann natürlich die Gesichter und Nummernschilder unkenntlich machen, aber dann wäre das bestimmt ähnlich entspannt.
Ja, und der Johannes weiß aber, dass man die Dinger nicht rechtlich verwenden kann. Also
das ist zumindest ist es relativ kompliziert. Also der russische Hintergrund ist ganz klar, die möchten beweisen können, dass es so gewesen ist. Im Deutschen ist es mit dem Rechtssystem immer das Komplizierte nochmal. Inwieweit das als Beweis gewertet wird vor Gericht, weil so die Annahme ist von vielen Gerichten, ich bin jetzt da nicht wirklich darauf vorbereitet auf das Thema leider, deswegen ist es Halbwissen.
Ich fühle mich schuldig im Sinne der Anklage.
Stattgegeben. auf jeden Fall, dass das mit der Beweisverwertung etwas schwierig ist, weil man den Leuten, also weil die Leute nicht davon ausgehen können, dass sie gefilmt werden und es deswegen so Einschränkungen gibt im deutschen System, bin ich jetzt wirklich nicht der Experte, will mich nicht festlegen.
Also in dem Artikel geht es dann so, drittens Weitergabe der Aufnahmen an die Polizei oder ans Gericht, also so kurz Zitat, das, dies wiederum ist meines Erachtens zulässig, sagt er da, also mit Tellen und Quarten.
Man kann es weitergeben, wie weit das dann verwertet wird, ist schwierig, weil sie möchten natürlich auch nicht fördern, dass dann jeder hier seine Kamera hat.
Ja.
Das ist so der Hintergrund dahinter.
Da gibt es um mal ein analoges Weihnachtsgeschenk zu empfehlen, gibt es ein sehr schönes Buch, das nennt sich The Circle. Das handelt von einer nahen Zukunft, wo es zum guten Ton gehört, dass jeder mit einer kleinen Brosche herumrennt, die alles filmt. Es fängt an mit den Politikern, die sagen, ab jetzt ist sozusagen alles, mein sämtliches Leben tagsüber ist halt jetzt transparent. Damit also jetzt auch die Öffentlichkeit, die mich gewählt hat, nicht mehr irgendwie davon ausgehen muss, dass im Hinterzimmer irgendwas passiert, von dem ich nichts weiß, werde ich einfach transparent. Und alle, die mit mir umgehen, müssen halt damit umgehen, dass es jetzt transparent ist. Und das
The Circle.
The Circle heißt das.
Ist also das ein geekige Weihnachtsempfehlung Nummer 1, eine Dashcam fürs Auto oder fürs Fahrrad oder für den Helm.
Und den Helm, ja.
Und dann geekige Weihnachtsempfehlung Nummer 2, The Circle, um Ideen zu bekommen, was man damit machen kann oder nicht.
Und geekige Weihnachtsempfehlung Nummer 3, wo wir gerade von Fahrradhelmen sprechen, da gibt es doch diese beiden Schwedinnen, die da diesen aufblasbaren quasi Airbag-Helm erfunden haben. Das ist auch eine coole Sache.
Wird man davon taub? Ja.
Der macht keinen Knall, glaube ich.
Der macht keinen Knall, das ist quasi so ein bisschen, das ist ein, kann eingearbeitet werden und dann wird das in Sekundenschnelle oder Mikrosekundenschnelle so ein Föhnhaub. Zack, muss man keinen Helm haben.
Echt? Also ich habe mir diese 7 Minuten 18 oder sowas Video in Gesamtlänge gegeben.
Das wird jetzt von Braun vermarktet oder was?
Das wird schon verkauft, die machen schon.
Ja, das ist aber relativ teuer.
Ja, ja. Ja.
Okay. Und du hast mir überlegt, ein Bekannter von mir ist letztens gestürzt vom Radweg auf den Fußweg, weil er einem entgegenkommenden Skater ausweichen wollte. Und das ist halt so schön, in München hast du mal so 7 cm Absatz von Rad auf Fußweg zum Teil und mit einem Nicht-Mountainbike schaffst du das nicht, dass du mit dem Ding hochrupfst. Mhm. Und der ist halt so gefallen, dass er sich am Kinn aufgeschrammt hat und da hätte dieser Airbag nichts gebracht, außer sich aufzublasen. Und das Ding kostet 400 Euro. Mhm. Und das ist nicht so just in case hast du dabei, sondern wenn er sich aufbläst, ich denke mal, wie beim normalen Airbag,
ist
er
auch der durch.
Auf so einen neuen. Ja.
Ich das ist ja schlecht für Geeks, weil Geeks wollen immer alles vorher testen. Und
dann kannst du testen, brauchst du einen neuen. Ja, die Firma.
Und dann weißt du immer noch nicht, ob der funktioniert.
Hast du deinen Airbag schon getestet?
Ich auch noch nicht. Nee. Doch, ich habe mal einen getestet, aber den habe ich jetzt nicht mehr.
Also irgendwie, ich habe dann versucht zu gucken, wie man da fällt und was man da so guckt. Also mit der Geschwindigkeit war es zum Teil nicht ganz realistisch. Also ich weiß nicht, wie das Ding bei 40, 60 km/h Aufprallgeschwindigkeit funktioniert.
Naja, ich meine, die Schwedinnen fahren in der Stadt vielleicht auch nicht mit 40 und 60 km/h.
Ja, aber das Auto, was dir entgegenkommt vielleicht.
Das ist richtig, ja.
Also relativ dann nochmal mehr. Weil das Problem also grundsätzlich bei Fahrradhelmen gibt es ja immer die Argumentation, der Test, für den Fahrradhelme ausgelegt sind, ist, du stehst auf dem Grund und fällst nach vorne. Das ist so der klassische Test, den Fahrradhelme bestehen müssen.
Das ist mehr für den Betrunkenen auf dem Weg nach Hause Helm oder was?
Ja. Und da gibt es dann immer die Argumentation, ob der tatsächlich hilft im normalen Verkehr und so weiter. Mhm. Wo es dann viele Leute gibt, die sagen, okay, Fahrradhelm ist doof und deswegen fahre ich auch nicht Fahrrad, weil dann muss ich ja dieses Ding aufziehen.
Also ich kenne Leute, die ziemlich militant gegen Fahrradhelme wettern, weil die dann auch sehr gute Argumente bringen, warum der bei einem Unfall eher hinderlich ist.
Ja, eben. Also die Argumentation, die ich eigentlich die schönste finde, ist, Fahrradfahren hilft der Gesundheit, dadurch, dass man überhaupt erstmal fährt, deutlich mehr als das Risiko steigert, dass man dadurch einen Unfall hat, den er als Fußgänger nicht hätte.
Richtig.
Und dass sich damit die Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen schon mal vorteilhaft fürs Fahrradfahren ausspricht, egal ob mit Helm oder ohne. Richtig. Und dann kann man nochmal draufsetzen, ob man diesem Sicherheitsgewinn glaubt oder nicht. Ich fahre meistens selber mit Helm, aber ich toleriere, dass das andere Leute anders machen.
Okay. Das ist halt beruhigend, oder? Aber sehr schön ist ja, dass bei dem Airbag-Video ist es kalt und da fällt der Airbag nicht so richtig auf, weil er sieht aus wie so ein dicker Schal. Ich denke mir aber, wenn die Wetterverhältnisse etwas schöner sind, dann fällt der Airbag ganz schön gewaltig auf.
Helme fallen ja auch auf.
Was ich mich da noch frage, ist, inwieweit das die Bewegungsfreiheit wirklich einschränkt. Kann ich meinen Kopf noch einfach so schnell mal nach hinten drehen, um zu sehen, was ist hinter mir?
Da muss ich sagen, da ist aber der größte positive Punkt für diesen Airbag noch zu sehen, weil der dürfte den Hals wesentlich besser noch schützen wie ein Fahrradhelm. Und ein Fahrradhelm, der schützt meinen Kopf. Und mein Kopf ist ein runder Knochen, der für solche Sachen eher gedacht ist, wie jetzt mein Hals, der sehr empfindlich ist. Und da hilft
es auch. Ich weiß es, die müssen uns einfach 6 von diesen Dingern schicken und dann können wir die mal testen. Dann
probieren wir die aus.
Fein. Der Andreas hat was anderes getestet, was etwas weniger greifbar ist, aber immer wieder ein schönes Thema für endlose Debatten. Was hast du denn getestet?
Ja, also wir waren ja früher bis auf den Martin alle bei Sun und also ich hatte da zumindest ein Feature von dem Sun Mail Server gern hergenommen. Das sind nämlich die Sieve Mail Filter. Und also das sind praktisch die Mail Filter, die sozusagen der Mail Server schon ausführt. Was den großen Vorteil hat, dass eben die Mail, dass die Filter auch funktionieren, solange dein Mail Programm zu ist. Und das habe ich eigentlich in letzter Zeit immer sehr, sehr vermisst und habe da deswegen mal beschlossen, mich an dieses Experiment mit eigenem Mail-Server ranzuwagen. Mhm. Und habe jetzt vor kurzem eben wirklich mal einen eigenen Mail-Server aufgesetzt mit, ja, mit allem Drum und Dran, halt mit Postfix als SMTP-Server, mhm, Dovecote als IMAP-Server, dann die Sieve-Erweiterung dazu, Roundcube als Webmail-Frontend dazu. Und muss sagen, es funktioniert super. Mhm.
Und das heißt, musst du da ein paar größere Dinge drehen, um das Ganze sicher zu machen? Oder ist das out of the box für Autonormalverbraucher sicher genug? Weil ich hätte da eigentlich schon Bedenken.
Hatte ich auch immer, aber im Prinzip, also die Software, ich habe das eigentlich alles als auf dem Debian-Server halt als Softwarepakete installiert. Mhm. Die sind out of the box eigentlich schon immer sehr sicher vorkonfiguriert. Also den Mail-Server, wenn du den installierst, der nimmt erstmal nur von Localhost-Mails an und du musst dann halt kontrolliert die Sachen aufmachen. Also das ist halt sicher, mhm, in den letzten Jahren ganz stark geändert, dass wirklich die alles erstmal zu ist, wenn du was installierst. Gerade ja, so in solchen Bereichen.
Security by default sozusagen. Genau. War völlig unnutzbar, weil alles zu ist und man muss dann selber die Löcher aufmachen, aber...
Ja, aber man weiß dann...
OpenBSD in der Standardinstallation hatte jahrelang kein Sicherheitsproblem.
Ja, und also wie gesagt, also ich habe jetzt eben auch einen Spam-Assassin mit integriert und der, mhm, also ich bekomme eh relativ wenig Spam im Vergleich zu dem, was man sonst von anderen Leuten hört. Mhm. Aber selbst das, also was ich bekomme, filtert der mit dem Default-Regelsatz relativ gut aus.
Okay, das ist gut. Fein.
Da fällt mir ein, es gibt ja diesen Gmail-Meter. Das ist ja für alle, die Zahlen und Statistiken lieben, eine wahre Freude. Das kannst du dir in deinen, ja, auf deinen Google Drive als Spreadsheet installieren und dann schickt dir das Ding quasi wöchentlich eine Analyse. Mit wie vielen Leuten du, also was, damit auch du Bescheid weißt über dich, mit wie vielen Leuten du schreibst, was deine Top-Konversationen waren, was so deine maximale Threadlänge war, was so die Most Wanted Betreffzeilen waren.
Deine häufigsten Rechtschreibfehler.
Nee, das noch nicht, aber das wäre vielleicht so für die Weihnachtsedition nochmal ein echtes Highlight. Ein
persönlicher Thesaurus.
Das Erschreckende daran wird dann wahrscheinlich sein, dass das für jedermann möglich ist, nicht nur für Leute, die einen Google-Account haben.
Ja. Nee, du brauchst, glaube ich, doch tatsächlich einen Google-Account.
Wirklich? Fein. Ja, also selber Mail-Server hacken ist wieder mal eine nette Aufgabe. Und machst du das jetzt auch für deine ganze Familie oder nur für deine eigene
E-Mail-Adresse? Also momentan teste ich es nur mir selber, aber für meine Eltern bin ich der Mail-Provider und da laufen die Planen schon. Also wenn ich das mal ein paar Monate benutzt habe und mir sicher bin...
Hast du dir damit keine Support-Arena?
Genau, dann migriere ich ja auch mal da auf den Mail-Server rüber.
Ja, ich zögere immer dazu, diese Dinge meiner Familie zu geben, weil dann bist du plötzlich der Support-Mensch. Du bist dann die Ein-Mann-Support-Hotline.
Das bin ich sowieso.
24/7 Tage für alle Gelegenheiten, das stimmt. Dann kann man wenigstens die Mail noch in die eigene Kontrolle nehmen. Ja. Fein. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die wenigen Bitcoins, die wir bekommen haben, die aber dank aktueller Blase doch noch was wert sind. Wir können uns jetzt sogar überlegen, uns eigene Mikrofone davon zu kaufen. Und
für jeden.
Ja, weil, und Clubmate.
Und Clubmate, weil Marc, unser Produzent, ja leider nicht zur Verfügung steht. Jetzt müssen wir uns jetzt selber versorgen.
Achso, ich dachte, deswegen reicht das.
Vielleicht sind die Bitcoins von Marc.
Vielleicht die von Marc. Sie freikaufen?
Deswegen danke fürs Spenden und wir freuen uns natürlich auch für weitere Spenden. Um die Berechnung etwas einfacher zu halten, beschränken wir das jetzt nur noch auf ganze Bitcoins. Ja. Aber wir nehmen auch halbe oder Viertel, wir sind da nicht zu schade. Aber bitte Beträge, die man gut ausrechnen kann, diese Bitcoin-Beträge, die irgendwie so 10 Stellen hinterm Komma haben, die werden mit der Zeit unübersichtlich im Portemonnaie. Ja, beim Thema Weihnachten. Ich wollte mir eigentlich zu Weihnachten so ein Fitbit Force kaufen, um jetzt mal so ein bisschen nach dem Fahrradfahren an diesem Fitness-Thema drin zu bleiben. Das sind diese netten Armbänder, die mittracken, wo du gewesen bist. Das kann man dann wahrscheinlich auch mit Google Mail korrelieren und dann weiß man, wie viele Schritte man gelaufen ist, während man keine Mail gelesen hat. Und ich finde das ja ganz nett, wenn man joggt, zu wissen, wo man gelaufen ist und sich da die Herzrate aufzuzeichnen und so weiter. Das kann man ja prima in Runkeeper oder sowas verfolgen, aber für die Zeit zwischen den Joggens ist es eigentlich auch ganz nett zu wissen, wie viele Schritte man gelaufen ist.
Oder das Spreadsheet zeigt dir an, wie viel länger du beim Tippen einer Mail brauchst, wenn du dabei läufst.
Genau. Und dann brauche ich nämlich den Airbag, wenn ich gegen die Laterne gelaufen bin.
In diesem Circle-Buch haben die auch alle so etwas, der ihnen dann immer einblendet, wie viele Schritte sie noch laufen müssen.
Ah, genau, siehste. Und so etwas wollte ich mir kaufen und dann habe ich eine Marktübersicht mir angeguckt und geguckt, was es da so gibt. Und das, was ich eigentlich haben wollte, das ist noch gar nicht so richtig erschienen. Das ist zwar angekündigt, aber noch nicht lieferbar.
Ist doch bei jedem Gadget so.
Das ist immer so bei
Gadgets. Die coolsten sind die angekündigten.
Genau.
Die wird es nie geben oder sowas, aber sie sind einfach nur cool. Ja.
Also angeblich gibt es die Dinger schon, aber eben nur in Amerika lieferbar und wahrscheinlich gibt es die dann im Frühjahr zu Ostern oder sowas in Deutschland oder so. Da muss ich mich halt bis dahin gedulden.
Und die Technologie ist weitergegangen. Also das, was lange angekündigt war, was es jetzt seit kurzem zu kaufen gibt, ist tatsächlich eine Pulsuhr ohne Gurt. Also die jetzt wirklich mit Licht, mit Laserlicht quasi am Handgelenk durch deine Adern misst.
So eine hast du auch
gekauft? So eine habe ich mir jetzt gekauft. Die funktioniert prächtig.
Cool.
Und die hat sogar auch, die macht mit Bluetooth 4.0, redet die dann mit der Cloud.
Mhm.
Und mit Google oder wem auch immer. Und
Runkeeper.
Oder Runkeeper.
Genau.
Ja, wenn man diese Apple Gadgets hat, redet sie auch mit Runkeeper. Mit Android redet sie, braucht man Runtastic.
Mhm.
Und Bluetooth 4.0 hast du nicht gesehen.
Genau sind denn diese GPS-Sachen? Ich bin da immer äußerst unzufrieden.
GPS-Sachen
mit.
Ist ungenau. Also ich hatte diese Uhr und das erste Mal tatsächlich dieses Jahr bei einem Marathon dieses fette Smartphone dabei. Und das hat mir motivierend, hat mir dann jetzt wirklich während des Laufens immer die Frau Rantastic so jeden Kilometer Vanessa eingeflüstert, wie weit ich denn jetzt schon gekommen sei. Und das war auch wirklich sehr schön, nur sie hat ein bisschen übertrieben. Also am Ende war Vanessa der Meinung, es wären 43,6 Kilometer statt
42,1. Aber dann warst du noch gut. Ich habe da so fast eine Unschärfe von 10% ausgerechnet teilweise. Also ja, wir waren mal 25 statt 22 Kilometer.
Ui.
Und das ist dann schon relevant.
Auf der Karte guckt, dann sieht man halt, es zuckt ein bisschen hin und her. Das ist halt jetzt einfach die Ungenauigkeit, aber der Puls ist sehr genau und darauf kommt es ja an.
Deine Wegstrecken sind ja auch andere. Du läufst ja nicht den kürzesten Weg.
Ja, aber 22 oder 25 Kilometer.
Also ich weiß ja nicht, wie du torkelst. Also,
bei GPS hängt es ja sehr stark davon der Strecke ab. Also wenn du zwischen hohen Häusern durchläufst, ist ja der Empfang schlecht und dann kann er die Position nicht so genau berechnen wie auf freiem Feld.
Aber das ist auch vom Gerät abhängig, also so ein Garmin oder sowas?
Also Apple hat ja damals früh angefangen, nicht nur GPS-Daten, sondern auch Wireless-LAN-Daten herzunehmen.
Das macht ja noch schlimmer, habe ich den Eindruck.
Eigentlich würde es schon geholfen sein, das ist eigentlich ein Fehler von diesen Rantastic-Apps, weil die haben ja die Maps schon da. Eigentlich können die auf die Straße normieren.
Das korrigieren,
die können sagen, du zuckst da nicht rum, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit läufst du die Straße gerade lang oder fährst
Aber der
die
Punkt ist
lang.
Zum Beispiel, du stehst an der Ampel, dann lokalisiert dich hier, dann 30 Meter dort, hier und da und dort. Also der Versuch, dann mal rauszufinden, wo du jetzt gerade bist und derzeit, wo du dich nicht bewegst, hast du mal schon 150 Meter zurückgelegt.
Das wäre mal so können die auch Marathon laufen. Ich bleib 2 Stunden an der Ampel stehen.
Genau. Ja, und dann hast du nämlich auf der Couch sitzend, ja, hast du nochmal ordentlich deinen Marathon. Musst du gucken, dauert dann 3 Wochen, ne?
Da würde ich auch fast sagen, dass das ein Punkt ist, wo solche Software wie Runtastic das auch ein bisschen dieses Signal überarbeiten müssen, weil das sind alles Sensoren, das GPS oder auch die Sachen, die jetzt mit dem WLANs reinkommen, die sind inhärent ungenau. Da muss man mit einem raffinierten Algorithmus drüber gehen und sowas zum Beispiel vermindern.
Ich glaube, wir kriegen das Ergebnis der raffinierten Algorithmen, weil vorher ist es wahrscheinlich vollkommen unlesbar, was da rauskommt.
Also Google kann das schon. Ist mir
Google sicherlich,
Von 2 Jahren oder so, wenn man mit Google Maps Auto... Also Jana hat ein Google-T-Shirt. Also wenn man vor 2 Jahren mit Google Maps navigiert ist, hat das im Tunnel aufgehört. Inzwischen macht diese lokale Maps-Applikation irgendwie Google Maps denkt, also das extrapoliert quasi deine Tunnelbewegung weiter.
Mhm. Was ich nicht verstehe, weißt du, jeden Tag fahren Leute mit solchen...
Und die sollen ja eigentlich eher schlecht sein von der Qualität. Ja.
Also mein Auto hat wenigstens einen Tacho, der dem Navigationssystem hilft zu wissen, dass er wie weit er in den Tunnel meint. mitkommt. Das ist natürlich
jeden Tag nutzen Leute mit diesem Gerät und machen, hinterlassen eigentlich eine GPS-Spur. Warum kann man quasi nicht anhand dieser Nutzerdaten quasi Karten optimieren?
Richtig.
Ja, also das ist das, was TomTom macht.
Ach so, okay.
Die TomTom macht ja genau ja. das. Die, das machen aber eigentlich alle Kartenhersteller. Die
aber bei Runtastic zum Beispiel, viele Leute die sagen, ist ungenau, funktioniert nicht. Wenn du dann mal guckst bei dieser Runtastic-Facebook-Page, ja, weil das ist immer so, also wirklich so, da geht es um Leben und Tod, ne? Also die Standardantwort, die geht an Copy und Paste, ja, vielen Dank, bitte überprüfe die Einstellung deines Gerätes. Mach das nächste Update, lösche deine Cookies, ja, irgendwie so ein Kram kommt dann daher. Und das dann so in der Nähe von Gewässern, ich sage ja, oder unter Starkstrommasten, ich sage, okay, ich renne eigentlich dann nur noch, wo kann ich denn dann noch laufen, ja. Also so diese Standardausreden, was dann genau dein Argument, was du sagtest, du kannst diesen Algorithmus aufmotzen, dass es konkreter und besser wird, ja,
und dieses,
steht sie entgegen.
Also meine Runkeeper-Daten sehen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, die sehen richtig gut aus. Also irgendwie habe ich jetzt andere
Beine
als ihr, oder andere GPS-Sensoren als ihr oder was? Weil wenn ich mir jetzt meinen Log angucke, warte mal, letzter Run war es.
Vielleicht ist iPhone GPS auch genauer als Samsung GPS. Das ist ja nicht auszuschließen.
Ja, wo ist denn jetzt hier die?
Da ist die. Und Runtastic ist natürlich jetzt, das ist immerhin eine Firma aus Österreich und Runkeeper ist halt irgendwo.
Also so ein paar Schlenker sind dann schon drin, aber das ist jetzt nicht so
dramatisch. Wir müssten mal, aber ich glaube, selbst wenn du mit zwei Leuten zusammen auf demselben Handy mit Runtastic läufst, hast du unterschiedliche Ergebnisse.
Ja. Es ist ja motivierend. Wenn dir Runtastic sagt, dass
du statt, ja
dass
du schon Zahlen,
nach 950 Metern den Kilometer gelaufen bist, das ist so gerade das bisschen Anschubs, was man braucht. Und das ist ja, da muss man nicht immer diese Zombie-Run-Applikation haben, die wurde dann so, haben wir glaube ich in einem früheren Heldenfunk mal drüber gesprochen, wenn man also läuft, gibt es so die Apps, die einem dann vorlügen, dass dann so ein Zombie da rechts aus der Straße kommt, dann muss man ja schneller laufen und nach links. Und
oh, ich sage dir, ich war mit diesem Runtastic unterwegs und hatte irgendwie so diesen Live-Modus an. Und dann kannst du ja motiviert werden. Es war finster.
Ach, dann könnt ihr die Leute zu.
Und könnte ich so. Und dann kommt da so, knurrt mich was an. Ich hätte fast einen Herzstillstand bekommen. Seitdem immer nein. Egal.
Genau das Richtige, um im Dunkeln durch den Wald zu laufen.
Oh. Okay. Ja, so, die Walking Dead.
Edition. Fein, dann sind wir jetzt alle ganz fit.
Nee, noch
du
nicht
hast
ganz.
Noch ein
ich
Gadget
noch zum
aufgetan.
Thema, genau, also nicht, ohne dass GPS. Du jetzt so lange auf dein Fitbit oder Jawbone oder was auch immer dir da so vorschwebt warten musst. Es gibt da das Tap-Tap. Und das Tap-Tap hilft zum Beispiel getrennten Pärchen besser in Verbindung zu bleiben. Mhm. Ja, also das ist ein Bändchen, das gibt es um die Hand. Und so
Betonung auf um die Hand.
Um die Hand. Und
das Handgelenk.
Um das Handgelenk. Und der Partner 1 kann dann auf dem Bändchen streicheln und Partner 2 merkt das dann, also kann diese Berührung wahrnehmen. Geht über iPhone und Bluetooth und da, cool. Wo auch immer.
Auf dem Handgelenk.
Auf dem Handgelenk. Wobei wir ja im Vorgespräch, Rolf, unterstütze mich an dieser Stelle bitte, einen quasi zweiten Anwendungsbereich entdeckt haben, und zwar Spicken 2.0.
Jawohl.
In der Schule, weißt du, stellst dir vor, sitzt du im Test, ich sag, wie ist die zweite Ableitung von und dann morsen die Kinder das durch. Und ich sage, wenn sie das Morse-Alphabet hinhaben und Tap-Tap dazu nutzen, bessere Tests zu schreiben, haben sie sich das verdient, meiner Meinung nach. Ja,
ich denke da an Las Vegas und
oh mein Gott.
Oh, und ja. Sowas. Das ist doch die Anwendung.
Tap-Tap ist, soweit ich das gelesen habe, noch wie so oft Kickstarter, ja?
Ja. Also gibt's das noch nicht.
Das ist in der Vorbereitung. Wenn alles klappt, Zitat, dann erscheint TapTap im April 2014 in verschiedenen Farben. Es bleibt zu hoffen, dass die Macher ihr Ziel bei Kickstarter erreichen.
Also ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen, aber es ist viel einfacher und low-tech-mäßiger implementiert. Und zwar sind das zwei Armbänder gewesen, die einfach nur ab Werk miteinander synchronisiert sind, mit dem gleichen Zufallsgenerator. Und die dann halt per Zufallsgenerator vibrieren und dann denkt man halt an den anderen.
Ah.
Und das ist dann ohne GPS, ohne Bluetooth, ohne gar nichts, sondern einfach nur zwei Zufallsgeneratoren, die ab Werk miteinander synchronisiert sind.
Und wenn das mal der Laster umkippt, dann weiß niemand, ob das stimmt.
Das ist dann so wie der Spin in der Quantenphysik.
Wenn die internen Uhren von diesen zwei Bändchen mit der Zeit auseinanderlaufen, dann laufen die zwei...
Sagen wir es mal so, ich denke, die internen Uhren kann man heute so genau machen, dass eher die Batterie alle geht, als dass die auseinanderlaufen.
Also stell dir mal vor, sonst du hast halt einen Zufall, dass das Ding nie vibriert. So. Genau.
Ja? Aber zum nächsten Weihnachten brauche ich so einen Tap-Tap.
Zum nächsten Weihnachten.
Da kannst du dich bestimmt auch selber mitstreicheln. Da weiß die linke Hand wenigstens, was die rechte tut. Hey, komm.
Genau. Ja, du sitzt so im Bus und streichelst sie über das Handgelenk. Oh nein, also, das wollen wir ja gar nicht weiter in dieses Rattenloch.
Wir haben ja Weihnachten, das Fest der Liebe. Genau. Und da braucht man auch Tap-Taps unterm Weihnachtsbaum. Fein, cool. Ja, was ist denn so dein Weihnachtstipp, Martin? Was würdest du dir denn zu Weihnachten schenken?
Ich bin eigentlich vollkommen zufrieden.
Du bist vollkommen glücklich.
Okay, ich nehme sein Geschenk. Also ich habe nämlich überlegt, Radio. Ich habe immer noch in meiner Küche meinen Radiowecker stehen. Der ist irgendwie aus dem Wohnzimmer, im Schlafzimmer gestört. Der ist jetzt in der Küche, weil da wollte ich mal Nachrichten und sowas hören. Furchtbarer Sound. Und heute kam eine Werbung mit digitalem Radio. Ja, das hat sich mir völlig verschlossen bisher. Und,
ist das nicht schon längst tot?
Also schon das ist der dritte vor. Anlauf.
Das ist der dritte Anlauf oder so, ja.
Gibt es da irgendwas was zu wissen? Oder wenn du sagst, es ist nee, schon tot, dann ist das ja mehr schon, Antwort als...
Also digitales Radio gibt es schon seit 10 Jahren in immer neuen Versionen und es kauft immer noch keiner genug davon, dass ich das lohnen könnte.
Wie funktioniert das?
Es gibt festgelegte Frequenzen, auf denen die dann senden und meine Schwiegereltern haben so ein digitales Radio.
Randgruppe.
Handgruppe, ja. Und da gibt es halt den DAB-Standard, Digital Audio Broadcasting, wie im digitalen Fernsehen auch, nur dass sich das irgendwie nicht so richtig durchsetzt. Und wenn du ein Auto kaufst, ich habe mir vor einem Jahr ein Auto gekauft, dann hast du die Wahl zwischen einem ganz normalen Autoradio sozusagen für kostenlos drin und dann kannst du ja noch für 50 Euro ein Upgrade auf das etwas bessere Autoradio dazu bestellen oder du zahlst nur 300 Euro für das tolle digitale Radio, was dann auch keiner macht und dann wundern sie sich, dass sie keine kritische Masse zusammenkriegen an Leuten, die ein digitales Radio haben.
Dann kannst du dann in Bayern Verkehrsfunk aus Mecklenburg hören und wissen, dass da genau, ein Stau ist.
Oder dann so. Weißt du, wo der Stau sein wird, wenn du übermorgen ankommst.
Aha, ist das jetzt besserer Empfang? Also
ja, der Empfang ist technisch natürlich besser, aber das interessiert offenbar keinen.
Naja, das ist das typische analog-digitale Problem. Wenn die Empfangsqualität schlecht ist, dann
ist sie richtig schlecht.
Im Klassischen hast du noch ein Rauschen, im Digitalen hast du nur noch zerhackte Informationen.
Oh mein Gott, wir haben ein Update. Das Tap-Tap hier nebenbei gesurft, ja. Das Funding fürs Tap-Tap war unsuccessful.
Ja,
es ist geclosed am November, am 22. November und es wird nie ein Tap-Tap geben. So.
Okay. Sind Sie doch dahinter gekommen, dass es die Zeit
sich... Das ist dann Spicken und Las Vegas wird es völlig ruinieren und alles. Ja.
Ach, das war die Stadt. Las Vegas.
Gibt es da Patente? Haben die da Patente drauf? Mit diesem Spicken 2.0?
Ja, das muss man einfach
nur anders machen. Ich glaube, Las Vegas ist vielleicht lohnenswerter.
Das muss man vielleicht nur anders vermarkten. Also, ja.
Ein Spicken 2.0, Google Glass und fertig.
Ja, die werden einfach von den Klassenzimmern verbannt, so wie die Handys heute schon.
Genau, überhaupt Brillen.
Die Kamera nur kleiner machen und das Gehäuse besser verstecken.
Das ist der Punkt. In 5 Jahren ist das nämlich kein Thema mehr mit Google Glass. Dann werden die Leute nämlich einfach das in die normalen Kameras einbauen und fertig.
Ja, oder halt in jeder beliebigen Armbanduhr, wenn man drauf tappt. Das muss ja gar nicht.
Okay, also Tap-Tap und The Circle mit Google Glass zusammen geht dann in die Schule.
Das heißt also, dass im Klassenzimmer 2.0 erstmal ein EMR-Detektor an der Tür steht und man keine Geräte durch darf und man braucht dann einen...
Oh ja, tappen.
Nee, also alle elektronischen Geräte werden dann erstmal weggescannt und dann braucht man erstmal eine Sondergenehmigung, wenn man mit Herzschrittmacher in den Klassenraum da will oder sowas. Tja.
Ja. Okay, also ich rekapituliere, das mit diesem digitalen Radio muss jetzt nicht sein und aus Retro.
Also das klingt bestimmt gut, weil du bist ja in der Stadt und wenn du das in der Küche einsetzt, dann klingt das sicherlich besser als das normale Radio. Ich wollte es dir jetzt nicht schlecht machen. Es ist ja technisch gut, es ist bloß so, dass es nicht wirklich die erfolgreiche Revolution
in der Radiolandschaft ausgelöst hat. Die Alternative ist natürlich ein Webradio.
Genau.
Dass du dann eben per Internet deinen Stream holst und dann die volle Auswahl.
Da kriegst du dann auch Verkehrsfunk aus Vladivostok.
Wenn du also wenn du ein WLAN daheim hast, ist das eine gute Alternative. Weil
da
halt
da gab es doch das Chumbi, das fand ich eigentlich ganz nett. Das hatte zwar einen unglücklichen Namen. Aber das
wie heißt es?
Chumbi, C-H-U-N-B-Y. Das ist einfach nur ein Gadget, ein Bildschirm, das aussieht wie ein dahingekotzter Sack. Und
oh mein Gott.
Aus Plastik. Und damit kann man Internetradio hören und Fotos, glaube ich, auch noch angucken. Also 15 Dinge kann man damit machen, die keiner so richtig versteht. Aber das, man kann Radio hören. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
Das typische Problem bei diesen Devices ist, dass das User-Interface nicht mehr brauchbar ist.
Mhm.
Also ich habe mir irgendwann mal angeschaut für mein Badezimmer irgendein Webradio, was ich da reinstellen kann.
Mhm.
Aber kann man vergessen, die User-Interfaces... Da will man nichts einstellen drauf.
Also das Problem, was ich mit Webradios habe, ist, es ist total schwer, einen Sender drauf einzustellen, weil es so viele davon gibt. Weil du hast natürlich erstmal ein User-Interface, das aus einer Fernbedienung mit einem Drehkreuz besteht und versucht mal dich durch, oh, sie haben 7928 neue Radiokanäle durchzuscrollen.
Und meine private Lösung dafür ist, ich habe meinen eigenen Stream, den ich mir anders wieder programmiere, bloß
genau.
Ich brauche das Ausgabegerät dafür,
genau.
Also den Lautsprecher, den möchte ich haben.
Also das ist genau das Problem, was ich mit der Radiofunktion von dem Apple TV habe. Das ist zwar alles toll, aber ich muss ungefähr 10 Minuten durchscrollen, um den Radiosender zu finden, den ich haben will.
Wo du sagtest, Badezimmer, da war auch auf meiner Recherche gab es den iMirror. Und das ist quasi während des Zähneputzens Twitter lesen und Facebook, ich sage, hey, ich brauche beide Hände im Bad.
Also als Head-on-Display im Spiegel.
Auf dem Spiegel drauf. Ne?
Das
ich,
ist,
sage, ich bin mal 5 Minuten in meinem Leben, wo ich nicht an und irgendwelche E-Mails checke und hier mit da noch einem Status und dort. Und ich meine, das Wetter kann ich doch auch davor oder danach. Mhm. Also.
Sprachsteuerung, dann kannst du dich schminken und immer so, nächste Mail.
Das sind alles nette Projekte für so Raspberry Pis eigentlich. Man kann sich so ein Raspberry Pi irgendwo besorgen, dann noch so ein nettes LCD-Display und dann hat man dann... Du kannst ja doch eigentlich deinen eigenen Tap-Tap aus einem Raspberry Pi machen. Ist ein bisschen größer als ein Armband, aber immer noch besser als ein PC mit dir rumzuschleppen.
Genau, aus diesen beide Partner tragen einen Rucksack und wenn der eine dann wackelt es vom anderen.
Das ist eigentlich eine App für eine von diesen Smartwatches, die derzeit keiner kauft. Die haben alle so einen kleinen Bildschirm, der auf Touch reagiert und die können vibrieren.
Das ist doch die Wiederbelebung von dem Facebook-Poke. Ganz am Anfang, wisst ihr noch, 1900...
Oh, ich erhalte sowas nach wie vor.
Pokes?
Ja.
Echt?
Ich glaube, mich hat noch...
Also wann ich glaube, das erste Mal mit Facebook in Kontakt gekommen bin ich 2008 oder 2007 oder sowas. Und da konnte man nichts anderes, außer sagen, wer dein Freund ist. Und ich glaube, der Beziehungsstatus war auch noch relativ neu. Und dann haben wir uns alle gefragt, was mit It's Complicated gemeint ist. Und dann gab es aber diese Poke-Funktion schon vor. Das war noch bevor es diese Facebook-Apps gab.
Was ist ein Poke?
Anstupsen.
Jemanden anstupsen. Du kannst poke doch mal den Rolf.
Ich versuche jetzt gerade rauszufinden,
was passiert.
Da, wo der Nachrichtenbutton ist.
Da bekommst du eine Nachricht, dass du gepoked wurdest.
Genau.
Ah. Hat dich angestupst, je nachdem, welches Language
Set du hast. Das muss man nur noch als Facebook-Poke-Device neu launchen.
Genau, du musst ein Armband machen.
Nimm doch einfach die Fotos und mach dein eigenes Kickstarter-Projekt und invertiere das Foto, damit es nicht ganz so original aussieht. Und dann ist es die physikalisch gewordene Facebook-Poke-App. Und dann
in der App kann man nicht poken.
Wie in der App kann man nicht poken? Ach so, in der Facebook-App.
Ja.
Siehst du? Deswegen doch noch
die alte Webseite. Du findest das nur nicht.
Das mag auch sein, aber...
So, das Poke-Gadget. Ich sag dir, damit gewinnst du jeden Kickstarter-Kongress. Contest. Ja, und als Weihnachtstipp habe ich noch ein ganz furchtbares Lo-Fi-Spiel mitgenommen, mit ganz ohne Elektronik, aber ein alter Klassiker, um damit wieder an den Anfang zurückzufinden, wo wir über die Developer-Konferenz gestoßen sind. Denn auf so Developer-Konferenzen finden sich ja ziemlich viele Geeks, die vielleicht auch mal abends was spielen wollen. Und deswegen habe ich ein schönes Spiel aufgetan auf einer solchen Konferenz und das heißt Die Werwölfe von Düsterwald. Einige werden das vielleicht schon kennen, so wie der Martin.
Yay.
Und das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass man mindestens 8 Spieler dafür braucht. Besser 10 oder 15 oder 20. Also wir in unserer Runde können das zumindest mal noch nicht spielen.
Du musst deine Kinder wecken.
Ich muss die Kinder wecken, genau. Und tatsächlich spielt meine Tochter das. Meine große Tochter, die spielt das im Hort schon. Da spielen sie schon die Werwölfe von Düsterwald.
Und das ist ja schon recht blutig zwischendurch.
Es ist ziemlich blutig. Mhm. Also vielleicht lasse ich mal den Rolf die Regeln erklären. Der hat das nämlich vor kurzem auch mal mit mir mitgespielt.
Ja, es gibt also eine Dorfgemeinschaft. Da gibt es also, die sitzen um einen Tisch herum und die bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Werwölfe und das sind die Nicht-Werwölfe. Aber keiner weiß voneinander.
Also jeder kriegt eine Karte und jeder guckt sich die Karte geheim an und dann weißt du, ob du ein Werwolf bist oder ein friedlicher, angenehmer, ehrlicher Dorfbewohner.
Genau. Und am Anfang gibt es eigentlich nur zwei Regeln. Nachts schlafen alle ein und dann mitten in der Nacht wachen die Werwölfe auf und damit sehen sie sich, wer die anderen Werwölfe sind, schlafen dann wieder ein.
Also das heißt, alle Spieler müssen die Augen zumachen.
Genau, und diese Werwölfe entscheiden, wer dann jetzt gefressen wird. Wer also den Morgen nicht erlebt, das ist das Blutrünstige daran.
Genau.
Das heißt, morgens wachen alle auf, bis auf einen. Der ist dann halt aus dem Spiel. Und dann die Dorfgemeinschaft, oder beziehungsweise alle, Werwölfe und Dorfgemeinschaft, einigen sich dann, wer jetzt gelünscht wird. Auch wieder ein schönes Kinderspiel. Und dann ist hoffentlich ein Werwolf wird dann gelüncht. Es kann aber auch sein, dass einfach ein Nicht-Werwolf gelüncht wird. Und am Ende hat der gewonnen, der überbleibt. Ob das jetzt ein Werwolf oder ein Dörfler ist.
Also wenn alle Dörfler weg sind und beliebig viele Werwölfe übrig geblieben sind, dann haben die Werwölfe halt gewonnen oder umgekehrt. Das Schönste an dem Spiel sind natürlich die Diskussionen unter den Dorfbewohnern, wer denn jetzt der Werwolf war. Und ich habe genau gesehen,
aber ist das nicht schwierig, als Werwolf dann nebenbei sich nicht kaputt zu lachen?
Ja, oder du musst ja so tun, als wärst du ein ehrlicher Dorfbewohner. Und möglichst geschickt.
Du musst deine Co-Werwölfe schützen, dass also die Diskussionen von nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen anderen Werwölfen ablenken. Und das tun sich Abgründe auf, sehr schnell.
Also ich kenne da so eine Variante davon, da gibt es dann also irgendwelche Verbrecher, die halt in der Nacht jemanden umbringen. Und es gibt aber eben auch Polizisten und die Polizisten wissen, wer die Verbrecher sind. Das heißt, die Polizisten versuchen jetzt die Diskussion am Tag dahin zu lenken, dass ein Verbrecher ausgesucht wird zu lynchen. Mhm. Und die Verbrecher versuchen es natürlich in die andere Richtung zu lynchen. Und die normalen Bürger, die wissen natürlich weder, wer der eine noch wer die anderen sind. Mhm. Also Verbrecher kennen sich untereinander, die Polizisten kennen sich untereinander und die Verbrecher und die Bürger wissen gar nichts.
Ich glaube, das heißt Mafia, das Spiel, weil genau, in der Wikipedia-Seite steht nämlich drin, dass es eine Weiterentwicklung oder eine Nachentwicklung oder was von Mafia ist. Und es klingt auf jeden Fall nach einem ähnlichen Spielprinzip. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein sehr spaßiges Spiel, also wer eine Spielgruppe von 8 oder mehr Leuten zusammenkriegt, dem ist dieses Spiel wärmstens empfohlen. Das ist so eines dieser typischen Spiele, woran Freundschaften zerbrechen, neue Bande geknüpft werden. Und
wie viel Glück muss man dabei haben?
Das ist reine Rhetorik, Diskussion und Überzeugungskraft. Und natürlich spielt da auch ein bisschen Glück, weil der erste Tote ist natürlich ziemlich zufällig gewählt, weißt du? Das, am Anfang hat man ja keine Diskussionsgrundlage oder man hat ja keinen Grund, jemanden umzubringen oder nicht. Also einigt man sich halt auf irgendjemanden und dann, also die Werwölfe fangen ja an, die einigen sich halt auf irgendjemanden, den sie umbringen und dann. Das ist natürlich für den Ersten, der stirbt.
Und die deuten blöd dann irgendwie, oder?
Genau, also alle haben die Augen zu, bis auf die Werwölfe. Die sehen sich dann, die sind ja auch die Einzigen, die sich kennen. Und die müssen sich dann mit Gesten einigen, wer jetzt stirbt. Und der Spieler,
aber nicht
der
zu hektisch.
Weil sonst fuschelt man zu laut und dann weiß man auch.
Genau, dann also genau, neben mir hat es geraschelt. Und
da war vielleicht aber auch gerade
ich glaub, das Stichwort. Ich glaube, der Rolf neben mir hat sich bewegt. Den lynchen wir doch jetzt mal.
Genau. Es gibt einen Spielleiter, der das Ganze dann in geordnete Bahnen lenkt. Der also einmal auch sagt, wann beginnt die Nacht? Wann legen sich alle schlafen? Wer wacht jetzt auf? Wer verständigt sich jetzt miteinander? Also die Werwölfe in den meisten Fällen. Es gibt auch noch ein paar Sonderregelungen und ein paar Sonderrollen, die man hinzufügen kann. Und der muss dann auch die Dorfbewohner tagsüber dann motivieren, dass sie auch zu einer Entscheidung kommen. Weil das ist nämlich auch wieder so eine Sache, wenn man gar nicht mehr weiß, wen man erledigen will, tun wir es dann überhaupt oder nicht? Muss auch nicht so sein, dass jemand tatsächlich gelündigt wird. Das ist natürlich meistens dann ein Gewinn für die Werwölfe dann.
Und wie ist dann so der eigentliche Vorgang des Lünchens?
Also die, die Dorfgemeinschaft, die stimmt dann ab, wer gelyncht werden muss. Und ja, dann verlässt derjenige das Spiel und dreht seine Karte um, damit man weiß, ob man jetzt wirklich einen Werwolf umgebracht hat oder doch einen unschuldigen Dorfbewohner. Mhm.
Gibt es dann auch so richtig spannende Spiele, wo noch drei Werwölfe und ein Dorfbewohner im, ja, im Rennen sind und der Dorfbewohner macht dann die Werwölfe? Nein.
Also es gibt jede Menge spannende Varianten. Ich habe gerade festgestellt, Entschuldigung. Also am Anfang ist es so, das Spiel ist eigentlich relativ stark zugunsten der Werwölfe, weil die Werwölfe, die kennen sich ja. Und auch am Anfang hast du ungefähr 12 Dorfbewohner und 5 Werwölfe oder sowas, aber es gewinnen trotzdem immer wieder die Werwölfe.
Jede Nacht stirbt ja einer von den Dorfbewohnern, immer.
Genau. Und,
aber von den Werwölfen, es sei denn, passiert dann auch schon mal.
Wenn die sich nicht einig sind.
Wenn es Missverständnisse gibt unter den Werwölfen, dann wird auch schon mal einer geopfert.
Und es ist auch so, dass die Anzahl der Werwölfe, da muss man auch ein bisschen den Spielern anpassen. Also wenn die Werwölfe dauernd gewinnen, dann muss man die tatsächlich reduzieren.
Oder umgekehrt. Also, das waren jetzt auch nur die Basic-Regeln. Es gibt nämlich noch jede Menge Zusatzcharaktere, die man schrittweise einführen kann. Zum Beispiel gibt es den Heiler. Der Heiler, der kann dann einmal die Nacht dem Spielleiter sagen, wer von den Spielern jetzt geheilt wird. Und wenn das zufällig der sein sollte, der von den Werwölfen ausgeguckt wurde, dann stirbt er doch nicht.
Joker.
Ja, so ein bisschen wie ein Joker. Und nein. Es gibt auch noch eines meiner Lieblingscharaktere ist das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen ist neugierig und darf in der Nacht blinzeln und versuchen zu gucken, wer denn nun die Werwölfe sind. Aber sie darf sich dabei nicht erwischen lassen, weil wenn die Werwölfe mitkriegen, dass jemand geblinzelt hat, dann ist das kleine Mädchen natürlich das nächste Opfer. Und natürlich muss man sein Wissen auch geschickt einsetzen. Und dann gibt es noch die Seherin oder der Seher. Der Seher, der darf dann einmal pro Nacht dem Spielleiter gegenüber auf einen Spieler zeigen und der Spielleiter sagt dann dem oder die Seherin, welche Karte sie oder er hat. Und da muss man natürlich versuchen, dieses Wissen auch weise einzusetzen und nicht durchblicken zu lassen, dass man jetzt genau weiß, wer das ist oder nicht. Also da gibt es schon jede Menge Varianten, die das ganze Spiel subtil sehr kompliziert machen.
Das alles jetzt kombiniert mit dem Tap-Tap. Da könnte man sich jetzt auch noch interessante Regelerweiterungen vorstellen.
Es gibt natürlich auch noch das Liebespärchen. Es gibt nämlich den Amor. Der Amor, der bestimmt unsichtbar für alle, sondern nur für den Spielleiter, zwei Spieler, die unsterblich ineinander verliebt sind, die werden dann auch gleichzeitig angetippt, damit sie wissen, wer sie sind. Wenn dann nämlich einer von den beiden stirbt, dann muss der andere auch sterben. Dann stirbt der andere nämlich auch.
Ja, und wie ist das mit der Rente?
Verzweiflung. Nichts Rente. Das ist die romantische ewige Liebe und aus Verzweiflung stirbt dann der andere. Was natürlich besonders lustig ist, wenn einer von den Liebenden ein Werwolf ist und der andere ein Dorfbewohner oder sowas. Und
man braucht doch keine Rente. Wenn man von einem Werwolf zerfleischt wird, wird man doch selber ein Werwolf oder wie war das? Oder ist das bei Vampiren?
Das ist man bei ist so quasi dann unsterblich. Eigentlich ist das bei Werwölfen auch so, aber das wird in dem Spiel gar nicht benutzt.
Erzähl.
Was sind deine Erfahrungen mit Werwölfen?
Also ich finde das Spiel total witzig, weil einfach die Diskussionen daran immer sehr witzig sind. Vor allem, wenn man einen guten Spielleiter hat, der das Ganze so ein bisschen ausschmückt. Beziehungsweise der weiß, wie man die Diskussion anfachen kann. Und ich habe auch schon Spielrunden mitgemacht, wo es dann bis nachts um 2 oder sowas ging. Und dann war ich nicht der Letzte, der gegangen ist, sondern das habe dann am nächsten Morgen mitbekommen, dass der Rest noch bis 4 oder 5 weiter gespielt hat. Also ein super Spiel, um längere Abende mit Geeks zu füllen. Gut, dann haben wir wieder ein paar Weihnachtsgeschenke zusammen, oder? Haben wir noch ein paar Geschenke, die noch erwähnt werden müssen? Was schenkt ihr euch denn zu Weihnachten?
Ich lasse Weihnachten ausfallen.
Du lässt Weihnachten ausfallen?
Ich bin im Urlaub.
Wo geht's denn hin?
Schlechte Planung, also mal ganz ehrlich.
Wieso? Ich finde das super gut. Ich habe dann 25, 26, 27 Grad im Dezember über. Was will ich mehr?
Achso, du schenkst dir schönes Wetter.
Ja. Sri Lanka.
Ah, das ist natürlich schön. Das ist toll. Und was schenkst du dir? Kein Tap-Tap.
Also ich schenke mir auch schönes Wetter, aber mehr so Schnee. Zum Skilanglaufen, wenn es gut läuft. Mhm.
Was ist dein Geschenk, Martin?
Urlaub.
Urlaub. Auch auf Sri Lanka?
Nein.
Sri Lanka langlaufen macht er.
Nein. Auch Langlaufurlaub?
Nein.
Nein.
Nichts tun.
Also, ah, Urlaub auf Balkonien.
Ja, richtig. Eigentlich nennt man es Ferien.
Ferien, sehr schön. Ja. Rolf, du hast ja schon deine Uhr mit eingebauten Pulsschrittmessern.
Ich habe genau, mein Gadget-Budget für dieses Jahr ist eigentlich schon ausgeschöpft.
Also und für die nächsten 5.
Wohl dieses Jahr habe ich, glaube ich, nur die Uhr. Oder? Ich darf mir, glaube ich, kein Gadget mehr wünschen zu Weihnachten.
Oh, oh, oh. Spießer hat eine Runde Werwölfe oder sowas mit deinem.
Sowas, genau. Also ich versuche ja jetzt, also ich spiele erst mit dem Gedanken, obwohl ich jetzt 2 Töchter habe, diese so einen von diesen Lego-Roboter-Baukästen zu kaufen.
Ja, ich auch. Ja.
Lass uns das tun, Konstantin. Und wenn die Töchter dann doch nicht darauf anspringen, dann gibt es dann ja...
Müssen die Papas bauen.
Sich aufopfern. Da gibt es Videos, das sind so Zeitraffer-Videos. Danach dauert das ganze Zeitraffer-Video trotzdem 7 Minuten, bis der erste Roboter gebaut ist. Und das macht
echt? Also, so kompliziert?
Die sind richtig kompliziert. Ui. Und dann hat man noch nichts programmiert, dann steht erst dieser komische Roboter da.
Oh, das klingt nach einem Zeitfresser. Das ja, aber Lego, ja, Lego, da gab es auch neulich eine neue Version, so im Sommer oder sowas gab es, glaube ich, eine neue Version.
Das ja, das ist jetzt
nicht geplant.
Die Hardware,
die Produktlaunches.
Der ist im September, seit September kann man den kaufen, genau für Weihnachten. Das ist dieser NX3 da jetzt von Lego. Und da ist jetzt die gleiche Hardware drin, tatsächlich wie in so einem Raspberry, nämlich so ein ARM V9, Dual Core, bla, hast du nicht gesehen? Das heißt, also, es läuft ein Linux drauf inzwischen auf dem Controller. Das heißt, man könnte sogar einen Mail-Server drauf spielen. Man will.
Das heißt also, wenn du doch nicht baust, dann kannst du daraus immer noch einen Mail-Server machen.
64 Megabyte RAM.
Mehr als 64K braucht ihr keine.
Flash-Speicher?
Genau. Man kann eine SD-Karte reinstecken in den Controller. Also
das heißt, man kann 1000 C64-Emulatoren drauflaufen
lassen. Das Problem ist nur, dass der Roboter jetzt 30 Sekunden zum Booten braucht.
Was?
Weil er das Linux erstmal booten muss.
Lass mich raten, weil keiner dran gedacht hat, den Sendmail rauszuschmeißen und der sich beschweren muss, dass er keine Route findet oder so. Okay.
Aber Ethernet hat das Ding noch nicht, oder?
Das weiß ich. Doch, der hat einen USB-Host-Controller und an den kann man einen WLAN-Stick reintun. Sonst redet er wohl mit Bluetooth. Man kann also diese Roboter inzwischen auch tabletmäßig steuern oder gibt es Apps für und so weiter. Und WLAN kann es auch. Also jede Menge Spielpotenzial und ja.
Also wie jedes andere Gadget auch. Hat WLAN, hat Bluetooth, hat USB. Was mit USB?
Und kann laufen.
Und kann laufen.
Und Treppen steigen vielleicht.
Okay. Andreas, was gibt's denn bei dir unter dem Weihnachtsbaum?
Also ich habe mir jetzt noch einen Server für daheim bestellt.
Weiß deine Frau davon?
Ja, ein Home-Server.
Genau,
ein Bitcoin-Miner.
Home-Server.
So ein spezieller ASIC fürs
Bitcoin. Nee, der braucht bloß ein paar Watt. Das ist ein ARM-Server, aber Quad-Core mit 2 GB RAM. Ohne Roboter drumherum. Also wird ein sparsamer Home-Server, aber irgendwie. Also ich habe festgestellt, dass im Dauereinsatz der Pi, also zumindest meiner, nicht stabil läuft. Also der hängt sich nach ein paar Tagen auf. Also ich hoffe jetzt mal, dass das...
Weißt du, woran das liegt? Ich habe immer gedacht, das liegt an diesen lustigen USB-Dingern, die ich dran mache. Aber
nee. Also ich habe nur in den Logs gesehen, dass er wohl glücklich weiterläuft. Also es scheint irgendwas mit der Ethernet-Verbindung zu sein,
Oder ist es einfach nur, dass die Stromversorgung nicht stabil genug ist? Weil das habe ich auch irgendwo gelesen, dass man da aufpassen sollte, dass man genügend Ampere in der Stromversorgung hat.
Ja, also ich hatte am Anfang an einem alten, kaputten USB-Hub als Stromversorgung dran. Also bei dem das Datenkabel kaputt war, also der hat schon noch Strom geliefert, aber inzwischen habe ich mir auch ein extra Netzteil bestellt, das dann den nur mit Strom versorgt. Aber wie gesagt, also der lief ein paar Tage schon, also vom Netzwerk her nicht mehr, war aber laut den diversen Logdateien.
Dann ist der Netzwerktreiber einfach abgestürzt. Okay, das kann natürlich sein. Gut, dann hoffen wir, dass wir für euch Zuhörer wieder gute Tipps für Weihnachten gebracht haben, auch wenn es mit dem Tap-Tap leider nichts wird. Und und wünschen euch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dauert es doch nicht so lange wie ein Jahr. Und zumindest haben wir dann wieder neue Weihnachtstipps für euch und vielleicht vorher noch eine Folge oder so. Also, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss. Oh Serverraum, wie schön sind deine Server.
Du läufst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Osterbaum, Osterbaum, wie schön sind deine Server. Oh, Sysadmin, du kannst uns sehr gefallen. Wie oft hat uns zu jeder Zeit die Tat von dir uns hoch erfreut. Oh, Sysadmin, du kannst uns sehr gefallen. Oh, Superdau, du lässt mein Haar ergrauen. Ich schlag dich fest, das glaube mir, wenn du mich nervst, werd ich zum Tier. Oh, Superdau, du lässt mein Haar ergrauen. Oh, Heldenfunk, wie treu sind deine Hörer. Du funkst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Heldenfunk, wie treu sind deine Hörer.